Heute im New Lawyers Podcast Christina Frank, Juristin und Kommunalreferentin der Stadt München.
Was mich ja immer sehr, sehr stark angetrieben hat, ist wirklich tatsächlich was besser zu machen. Einen Nutzen auch für die Gesellschaft zu haben. Im Namen des Volkes mein Urteil zu sprechen oder jetzt auch im Namen der Münchnerinnen und Münchner Dinge umzusetzen. Und ich bin in München geboren, ich bin Münchner Kindl. Ja, ich war ein paar Mal weg und das war auch echt gut so. Aber ich mag es einfach, viele Dinge hier auch besser zu machen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Christina Frank ist Juristin und Kommunalreferentin der Stadt München. Zuvor hat sie bereits verschiedene juristische Stationen durchlaufen, von denen sie uns heute auch berichten kann. Wie sie unter anderem von der Großkanzlei beim Staat gelandet ist und was ihre Position als Kommunalreferentin heute ausmacht, das wird sie uns erzählen. Schön, dass du da bist, Christina Frank.
Liebe Alicia, sehr schön, dass wir heute zusammenkommen können. Ich freue mich drauf.
Da freue ich mich auch. Und dann starten wir doch direkt mit einer Icebreaker-Frage. Und zwar möchte ich gerne, passend zu diesem Podcast, von dir wissen, was war der beste Karrieretipp, den du jemals bekommen hast?
Ja, da muss man vielleicht sagen, dass viele Tipps ganz, ganz wertvoll sind. Manche vielleicht auch erst im Nachhinein, wenn man gemerkt hat, dass vielleicht jemand von außen den besseren Blick auf das Ganze hatte als man selber, der auch natürlich dann im täglichen Tun drin ist und viel, viel wirklich auch an Stress an der einen oder anderen Stelle auch hat. Aber der beste Tipp ist, einfach machen und aufs Bauchgefühl hören. Als Juristin tendiert man ja dazu, so ein bisschen in den Gesetzbüchern zu kramen und alles 100% safe zu machen. Mm. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, da hat man alle Daten, alle Fakten für sich gesammelt. Und dann muss man einfach machen. Und das ist tatsächlich einer der Tipps gewesen. Hör auf dein Bauchgefühl, wenn du alles aus deiner Sicht dir gesammelt hast an Informationen und leg einfach los, der mir nach wie vor am meisten hilft.
Und das ist auch sehr spannend an deiner Vita, das werden wir gleich noch sehen, dass du wirklich auch verschiedene Sachen gemacht hast und dass ja vielleicht wirklich auch jedes Mal damit zusammenhing, dass es sich halt richtig angefühlt hat. Das möchte ich natürlich gerne auch nochmal mit dir beleuchten. Ich hatte übrigens auch drüber nachgedacht, nach dem schlechtesten Karrieretipp zu fragen. Da kommt sicherlich auch einiges raus, aber dann dachte ich, ha, das könnte vielleicht auch ein bisschen zu negativ werden. Deswegen bleiben wir mal im Positiven. Und positiv geht es auch direkt weiter, wenn man so möchte. Wann begann denn dein Interesse für die Rechtswissenschaften, für Jura? Hat das früh angefangen bei dir oder kam das erst irgendwie so kurz vorm Studium?
Irgendwie hatte ich da total Glück. Ich war da tatsächlich ziemlich geradlinig. Ich wusste schon im Gymnasium damals, dass ich unbedingt Richterin werden wollte. Mir ging es da sehr, sehr stark um Gerechtigkeit, auch darum, einfach zur Gesellschaft beitragen zu können, Dinge vielleicht auch gerade rücken zu können. Und ich fand es immer wahnsinnig spannend. Damals gab es ja auch schon diverseste Gerichtssendungen, die haben natürlich mit der Realität in den seltensten Fällen wirklich was zu tun. Oder der klassische Tatort am Sonntagabend, den ich schon immer sehr, sehr gerne geschaut habe. Und da war mir im Gymnasium schon klar, ich würde gerne Jura studieren und habe auch darauf hingearbeitet dann. Ich habe dann den entsprechenden LK, den Leistungskurs belegt gehabt, Wirtschaft und Recht damals, habe meine
Fach. Das hattet ihr als Leistungskurs?
Ja, das war total spannend, weil wir tatsächlich, also ich finde ja, das Schulsystem ist richtig und wichtig und man lernt wahnsinnig viel. Fürs Leben lernt man aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch außerhalb der Schule. Aber gerade Wirtschaft und Recht ist was gewesen, wo man tatsächlich sehr nah am realen Leben dann auch dran war. Wir hatten auch einen ganz tollen Lehrer, den Herrn Eifler, ich weiß heute noch, wie er hieß, der mich auch sehr stark gefördert hat, der da meine Leidenschaft auch stark erkannt hat. Und wir haben uns dann damals auch auf ein Fach Arbeitsthema geeinigt, das schon in der Richtung direkt war. Mhm. Ich habe damals das deutsche und das amerikanische Strafprozessrecht vergleichend betrachtet. Und da kam auch so ein bisschen natürlich das zum Tragen, was man eben in diesen Gerichtssendungen immer gesehen hat. Wie läuft es in Amerika? Wie läuft es hier in Deutschland? Was sind die Unterschiede? Gerade so Geschworene und Co. haben wir ja hier nicht wirklich, wobei Schöffen vielleicht ein bisschen ähnlich wären. Und von dem her war das schon bei mir total früh verhaftet und deswegen bin ich da einfach immer drauf zugelaufen, ohne nach rechts und links zu schauen.
Das finde ich total interessant. Das ist ja bei den meisten bei Jura eigentlich nicht so. Also ich frage das öfter mal und das kommt ganz häufig irgendwie so, ja, auch irgendwie so aus Versehen Jura studiert. Das klingt ja wirklich eher so, okay, da war ein ganz klares Ziel da. Wobei ich das auch echt gut verstehen kann, wenn man das in der Schule schon so mitbekommt. Das hätte ich, glaube ich, echt gerne gehabt. Das hatten wir in Berlin leider nicht als Option damals. Du hast dann ja an der LMU in München studiert. Und auch deine Studienzeit sah ganz spannend aus, beziehungsweise deine Ausbildungszeit. Du hast unter anderem auch das Referendariat in Jakarta und in Sydney gemacht. Wie kommt man denn dazu und was waren da so prägende Erlebnisse und Erkenntnisse für dich?
Ja, in der Tat, du hast es ja im Studium als Juristin total schwer, auch mal ins Ausland zu gehen. Also das Studium bietet sich ja dafür mehr oder weniger nur an. Jetzt mit den Erasmus-Möglichkeiten, die es damals aber auch nur sehr eingeschränkt gegeben hat, geht es vielleicht ein bisschen besser. Aber damals während dem Studium musstest du dich eigentlich damit anfreunden, fast ein Semester zu verlieren, wenn du im Ausland bist. Und das war für mich ehrlich gesagt sehr hart. Ich habe von zu Hause keinerlei finanzielle Unterstützung gehabt, was nicht daran lag, dass wir uns irgendwie im Clinch gegenseitig gelegen wären, sondern ich komme aus einem einfachen Haushalt und es war schlichtweg einfach das Geld nicht da. Mhm. Meine Mutter hat immer in Teilzeit gearbeitet als Sachbearbeiterin in einer Krankenkasse. Mein Vater war zum Ende hin Hartz-IV-Empfänger und deswegen war es mir einfach total wichtig, in einer teuren Stadt wie München mein Studium einfach auch so schnell durchzuziehen, wie es irgendwie geht. Ich habe BAföG damals bekommen, aber das ist heute bestimmt nicht anders. BAföG war ein totaler Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Ich meine, da hast du nicht gewusst ungefähr, wie du am Ende des Monats noch essen sollst. Und dann fängst du irgendwann an, Pasta mit Tomatensauce zu essen, bis sie dir aus den Ohren rauskommt.
Pesto mit Ketchup ist auch ein Spezialrezept, das ich an der Stelle aus meiner Studienzeit noch empfehlen kann. Und übrigens haben die auch so tolle Sachen bei dem BAföG-Thema. Finde ich auch gut, dass du das ansprichst, wo sie sehenden Auges auch Sachen nicht gefixt haben, auch bis heute nicht gefixt haben. Wir hatten nämlich zum Beispiel dass die Studienzeit sich ja verlängert hat durch das Schwerpunktstudium und aber nicht die Regelstudienzeit angepasst wurde, was dann wiederum auf das BAföG ausgestrahlt hat, weil man BAföG nur für die Regelstudienzeit bekommt, sodass dann alle, die Jura studiert haben, bevor die Regelstudienzeit wirklich vorbei war, schon kein BAföG mehr bekommen hatten. Also ich war davon damals auch betroffen, ich habe mir einen Studienkredit dann genommen tatsächlich. So kleiner Ausflug nur auf sozusagen diesen Teil zu schimpfen, absolut richtig. Und ja, in der Tat, da muss man dann gucken, dass man eigentlich schnell fertig wird, ne?
Ja, in der Tat. Also man sieht es jetzt gerade natürlich im Podcast nicht, aber ich konnte jetzt einfach gerade nur den Kopf schütteln. Also ich finde es eh schon phänomenal, wenn man sich als Student gerade in einem schweren Studiengang wie Jura, wo ja auch das bittere Ende ganz am Schluss letztlich kommt und man sehr, sehr lange auch nicht 100% weiß, wie es dann für die Zukunft mit einem selber aussieht, da erwarte ich mir eigentlich schon deutlich mehr Unterstützung auch. Und da Pesto mit Ketchup, das merke ich mir, bei mir war es Pesto mit Frischkäse, ja. Ich habe dann versucht, den Pesto-Geschmack noch ein bisschen abzumildern. Aber das war tatsächlich was mich enorm animiert hat. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war es so, wenn du besonders gut abgeschlossen hast und wenn du besonders schnell abgeschlossen hast, hast du jeweils Teile deines BAföGs erlassen bekommen zur Rückzahlung. Das heißt, ich habe einfach versucht, damals während des Studiums möglichst, ich sag mal, meine Schulden, die du ja da aufbaust, möglichst zu reduzieren und habe dann auch tatsächlich nach 7 Semestern schon meinen Abschluss gemacht. Also vor dem regulären Freischuss, der nach dem 8. Semester eigentlich erst gewesen wäre, um da einfach, ich sag mal, die finanzielle Last nicht allzu sehr weiterzutragen. Während dem Referendariat ist es halt dann aber ein bisschen anders. Ich meine, da verdienst du immer noch nicht wie Krösus, sind wir uns alle einig drüber. Aber es ist gepaart mit dem, was du an Nebenverdienst ja noch haben kannst, schon ein bisschen besser. Und ich bin jemand, der gerne über den Tellerrand schaut. Und ich bin auch gerne jemand, der sich nicht nur in Büchern vergräbt, sondern der tatsächlich einfach gerne was erleben möchte und auch sehen möchte, wie ist es in anderen Ländern? Was können wir uns vielleicht auch in Deutschland abschauen? Ich glaube, wir haben ein wahnsinnig gutes Rechtssystem. Aber nur wenn du in andere Länder tatsächlich auch gehst und schaust, was machen die anders, dann kannst du das auch wirklich erfahren. Und vielleicht hat das auch schon was mit meiner Facharbeit tatsächlich zu tun gehabt, wo ich auch schon geguckt habe, wie macht's denn Amerika? Und damals habe ich mir Jakarta in Indonesien rausgesucht gehabt und Sydney in Australien, weil mich insbesondere interessiert hat, zum einen, wie funktioniert es in einem Land, das nun wirklich ganz anders aufgestellt ist als Deutschland, also sprich Indonesien, ja auch das größte muslimische Land der Welt, wissen viele auch gar nicht. Bin da in eine Kanzlei gegangen und das war in der Tat extrem spannend. Deswegen, weil als Frau in Indonesien es nicht an jeder Stelle leicht war. Ich habe zwar Indonesisch gelernt, bevor ich da hingegangen bin und
wirklich?
Das ist jetzt auch gar kein Wunderwerk. Ja, ist gar kein Wunderwerk. Ich glaube, Indonesisch ist wahrscheinlich die einfachste Sprache der Welt. Das glaubt man gar nicht, aber
also
es gibt keine Zeiten.
Also das ist auf jeden Fall jetzt ein Funfact, den ich mir dann merken muss und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt oder ob du nicht einfach sehr fleißig warst im Vorfeld.
Nein, also es gibt keine Zeiten, das muss man sich mal vorstellen. Du musst also quasi, du sagst das Verb immer nur in der Grundform, es ändert sich also auch nicht und du sagst dann immer dazu quasi, heute sprechen Podcast. Ja? Also von dem her, du musst eigentlich hauptsächlich Wörter lernen und da gibt es dann, selbst die Mehrzahl ist immer die Doppelung des Wortes. Also Kind ist Anak und Kinder wäre Anak-Anak. Also das ist eigentlich ganz witzig, weil es sehr, sehr einfach zu lernen ist. Und ich habe davor versucht, mir das so ein bisschen auch geläufig zu machen und dann kam ich dahin und ganz ehrlich hätte ich das nicht. Ich hätte noch nicht mal ein Taxi bekommen. Die Taxifahrer haben mich damals nur einsteigen lassen, weil die so überfordert waren, dass da jetzt plötzlich eine Weiße steht, die ihre Sprache spricht, dass sie mich mitgenommen haben, obwohl ich keinen Mann an meiner Seite hatte. Mhm. Ich habe aber teilweise auch in Restaurants nichts zu essen bekommen, weil ich nicht mit einem Mann aufgetaucht bin. Also das war schon echt anspruchsvoll. Und ich war da in der größten Kanzlei des Landes mit ganz vielen tollen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die da tätig waren, die aber auch entsprechend traditionell und konservativ auch aufgebaut war und eingestellt war. Und nachher stand in meinem Ausbildungszeugnis, dass ich zu selbstbewusst bin.
Oh mein Gott.
Ich glaube, das muss man unter dem Blickwinkel da auch dann sehen, dass da eine deutsche Frau, die vielleicht schon ein bisschen ein Selbstbewusstsein hat, kommt und sich dann in einer sehr, sehr anderen Welt auch zurechtfinden muss. Hat mir aber wahnsinnig viel gebracht, muss ich sagen, weil natürlich auch da Gerichtsverfahren völlig anders ablaufen. Und Australien, da war ich in der Außenhandelskammer tätig und habe tatsächlich versucht, zum einen australischen Unternehmen oder auch australischen Staatsbürgern, die nach Deutschland wollten, ein bisschen Tipps zu geben, wie man sich im Rechtssystem hier zurechtfindet. Aber auch genau andersrum, Deutschen, die nach Australien kommen wollten, zu helfen, sich dort eben zurechtzufinden und Fuß zu fassen. Und was ich damals am spannendsten fand in Australien tatsächlich ist, ich war bei mehreren Gerichtsverhandlungen dann auch. Das wurde mir ermöglicht, da auch teilzunehmen. Und es gab ein Verfahren gegen so eine Gruppe von jungen Erwachsenen. Und damals hat man tatsächlich von Seiten der Ermittlungsbehörden das Gespräch dieser jungen Erwachsenen mit deren Rechtsanwalt abgehört, aufgezeichnet und im Verfahren tatzählich abgespielt. Und da habe ich mir gedacht, krass,
das
wäre hier in Deutschland nie zulässig, ja.
Nee.
Und auch zu Recht nie zulässig. Mhm. Aber das sind dann genau diese Dinge, die du einfach nur mitnimmst, wenn du einfach mal woanders auch gewesen bist.
Ja, total. Also da erfährt man so viel, ja nicht nur über das Rechtssystem, sondern über die Gesellschaft, über die Kultur, über darüber, was das Rechtssystem über die Gesellschaft aussagt. Total interessant und irgendwie auch manchmal ein bisschen beruhigend, weil man ist ja immer als Deutsche sehr schnell darauf, so viel zu schimpfen auch, wie Dinge hier laufen. Ich bin auch ganz weit vorne mit dabei, will mich da gar nicht rausnehmen, vor allem natürlich irgendwie auf Bürokratie und dergleichen. In der Verwaltung. Aber manche Dinge, da ist man doch sehr, sehr froh drüber, dass wir sie hier haben tatsächlich. Schauen wir mal ein bisschen weiter auf deinem Werdegang. Du hast gesagt, du wolltest eigentlich von Anfang an Richterin werden und hast auch deinen Weg dahingehend ausgerichtet. Wie kam es denn dann dazu, dass du in einer Großkanzlei gelandet bist nach dem Referendariat?
Ja, tatsächlich totaler Zufall. Meine letzte Station war Australien und ich kam wieder nach München zurück. München sehr teuer, Sydney noch teurer und ich war wirklich absolut pleite. Ich kann es nicht anders sagen. Ja?
Da gab es wieder die Nudeln mit Tomatensauce.
Da war ich schon froh, wenn ich überhaupt Nudeln mit Tomatensauce bekommen habe. Also ich war wirklich, mein Konto war absolut überzogen am totalen Limit und ich hatte die Staatsnote damals und bin dann zum Staat marschiert und habe gesagt, hey, wunderbar, hier bin ich, nehmt mich. Und die haben dann alle gesagt, Frau Karbach, mein Mädchenname, ja, total gerne, aber so ein Einstellungsverfahren beim Staat, das dauert halt. Und da muss man sich so mit ungefähr 4 bis 8 Monaten, 6 Monaten so im Schnitt anfreunden. Und dann habe ich mir so gedacht, so, ach du Meier, was machst du denn jetzt? Ja, weil tatsächlich akut die Geldnot da war. Und ich weiß heute nach wie vor nicht warum, aber mich hat ein Headhunter damals angerufen, der irgendwie mitgekriegt haben muss, dass mein Ergebnis ganz okay gewesen ist. Und der hat mir dann gesagt, ja, haben Sie nicht Lust? Wir hätten da mehrere Großkanzleien. Wollen Sie das nicht mal ausprobieren? Und ich war erst so, na, also eigentlich ist das überhaupt nicht meins. Ich hatte mit dem Gedanken überhaupt noch nie gespielt. Aber nachdem tatsächlich das Konto so leer war, habe ich gesagt, mei, jetzt schaust du es dir halt mal an. Und dann bin ich bei verschiedenen Großkanzleien gewesen in München und in Frankfurt auf den Vorstellungsgesprächen. Und dadurch, dass ich mich davor nie damit befasst hatte und das eigentlich auch überhaupt nicht mein Weg gewesen ist und ich mich ja auch mit einem Staatsgehalt schon angefreundet hatte, war ich dann ganz froh, als im ersten Einstellungsgespräch mich nicht jemand gefragt hat, wie viel ich denn gerne verdienen möchte, sondern mir dann eine Zahl angeboten worden ist, bei der ich mir dann erstmal gedacht habe, so, jetzt lass dir nicht anmerken, dass das echt viel ist. Und dann hatte ich mehrere Kanzleien, die ich mir angeschaut habe und von vielen ein Angebot auch bekommen. Und auch da habe ich mich wieder auf mein Bauchgefühl verlassen und habe damals bei Deckert angefangen hier in München, weil es einfach für mich menschlich am besten gepasst hat. Das ist jetzt vielleicht keine der ganz, ganz großen Namen der Großkanzleien gewesen, aber es war für mich einfach was, wo ich gesagt habe, das hat Hand und Fuß, da mag ich das Büro, da mag ich die Leute, da mag ich das Tätigkeitsfeld. Und da habe ich mir gedacht, mei, jetzt machst du es mal die 6 oder 8 Monate, bis dann der Staat sagt, du darfst kommen. Und am Ende sind dann doch fast 3 Jahre draus geworden. Mhm. 3 Jahre deswegen, weil wir hier in Bayern, jedenfalls damals, nur so lange zum Staat gehen konnten. Also nach 3 Jahren musstest du dich damals final entscheiden, welchen Weg schlägst du ein. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und ich glaube, anders hätte ich auch viel weniger vielleicht gelernt, wenn man beim Staat erstmal ja auch auf eigenen Füßen sofort stehen muss. Und in der Kanzlei wirst du schon ordentlich an die Hand genommen, beziehungsweise da wird dir auch teilweise natürlich ordentlich Druck gemacht, sodass du dich sehr, sehr schnell einfinden musst. Und diese 3 Jahre waren extrem hilfreich im Umgang mit Mandanten, mit dem Ankommen in der Realität, druckfertig zu werden. Aber ich wollte einfach immer Richterin werden. Und deswegen habe ich dann nach 3 Jahren auch mit großen Gehaltseinbußen, das muss man ja tatsächlich sagen, das war am Ende weniger als die Hälfte netto, was ich noch verdient habe. Aber es war einfach mein Weg, der mich woanders hinführen sollte.
Und dieses woanders hin war aber noch nicht unmittelbar das Gericht, beziehungsweise zumindest nicht auf der Richterbank, sondern erstmal ging es für dich zur Staatsanwaltschaft München 2. Was hast du denn da konkret gemacht und wie kam es dazu? Musstest du den Schritt vorher noch gehen oder wolltest du das auch?
Ja, in Bayern ist es tatsächlich so, dass man beide Stationen, sowohl Richter-Dasein als auch Dasein als Staatsanwältin, durchlaufen muss zwingend. Also alle diejenigen, die als Richter anfangen, machen 1-2 Jahre Gericht und wechseln dann zur Staatsanwaltschaft oder eben andersrum. Und ehrlich gesagt fand ich es geradliniger, als Staatsanwältin anzufangen und dann final zu Gericht zu wechseln, als erst bei Gericht anzufangen, zur Staatsanwaltschaft zu wechseln und dann nochmal zurück. Und mich hat die Staatsanwaltschaft auch schon immer ein bisschen gereizt gehabt. Also alleine, wenn man sich das Strafprozessrecht jetzt bei mir in der Facharbeit anschaut, ist es natürlich schon was, was mich irgendwie gejuckt hat. Wie funktionieren so Ermittlungen? Ist man da vor Ort? Hat man einen Eindruck von den Beschuldigten? Vernimmt man die selber? Oder hast du nur die Akten auf dem Tisch? War wahnsinnig spannend und ich durfte da unter anderem die Kapitalstrafsachen machen, was schon auch harter Tobak ist. Das kann ich auch gar nicht anders sagen. Es sind viele Fälle dabei, wo ich nach wie vor auch Bilder vor Augen habe und die mich teilweise auch vielleicht mehr belastet haben als meine männlichen Kollegen. Ich hatte nur männliche Kollegen in der Kapitalabteilung, die teilweise da sehr, wie soll ich sagen, sehr abgebrüht mit umgegangen sind und mich hat das schon teilweise an der einen oder anderen Stelle auch durchaus mitgenommen und belastet.
Ja, kann ich verstehen. Mir ging es damals auch so, mir haben die 3 Monate im Referendariat schon gereicht, ehrlich gesagt. Und ich war nicht bei den Kapitalverbrechen, sondern bei BTM damals. Also wir hatten nur so Drogendelikte, Drogenhandel und sowas. Und ich hatte damals tatsächlich das Thema, ich habe das neulich auch schon mal irgendwie, glaube ich, im Podcast sogar erzählt, dass ich irgendwie dachte, dass mich das super mitnehmen würde, die einzelnen Taten und sowas zu sehen, aber das war es gar nicht, sondern mich hat mitgenommen immer das sozusagen Schlechte der Gesellschaft in Form der Leute, die da irgendwie tätig sind, aus welchen Kreisen die ja auch kommen. Das sind ja auch in der Regel Leute irgendwie aus prekären Verhältnissen und so und das hat mich total frustriert und übrigens immer Männer auf der Anklagebank zu sehen. Also das hat auch so mein Bild irgendwie so verändert, wo ich sagte, nee, also das kannst du nicht dein Leben lang machen, obwohl ich es extrem spannend fand. Also genauso wie du auch sagst, die Staatsanwaltschaft ist natürlich eine extrem spannende Station auch im Referendariat und auch sicherlich für den späteren Berufsweg. Aber man muss schon echt gucken und deswegen ist es auch gut, dass man es ausprobieren darf im Referendariat, ob man das wirklich ab kann, ob das wirklich was für einen ist, weil man schon sehr, sehr nah dran ist irgendwie an den schlechten Geschehnissen.
Ich kann das voll unterstreichen, was du sagst. Also das ist genau so. Man hat aber natürlich als Staatsanwältin auch eine ganz andere Nähe nochmal zu den Taten, die man ermittelt. Mhm. Als Richter, wenn du natürlich auch im Strafrecht unterwegs bist, siehst du ja letztlich deinen Gerichtssaal, die Akten und die handelnden Personen. Mhm. Aber du bist ja eigentlich nie am Tatort. In den wenigsten Fällen geht man tatsächlich ja zur Inaugenscheinnahme vor Ort irgendwo hin, sondern man handelt das Ganze ja relativ abstrakt ab. Vielleicht noch mit Fotos oder jetzt vielleicht auch mit Videoaufzeichnung. Aber als Staatsanwältin hat man da schon sehr, sehr stark auch selber in der Hand letztlich, wie man damit umgeht. Ne? Also gehst du raus, vernimmst du den Beschuldigten selber, willst du es dir anschauen, gehst du zu einer Obduktion. Das ist schon was, was das Ganze sehr griffig macht, aber damit natürlich auch mit anderen Eindrücken und Bildern verbindet. Und ich weiß heute teilweise noch, wie manche Tatorte riechen.
Oh Gott.
Ist schon was, wo man, wie du sagst, lernen muss für sich selber, kann man damit umgehen und will man das auch. Und ich wüsste im Übrigen auch nicht, ob ich das jetzt nicht als Mutter anders sehen würde, weil viele Taten tatsächlich ja zulasten von Kindern auch gehen.
Ja, also muss man sich tatsächlich gut überlegen. Man sollte es ausprobieren, wenn es einen interessiert. Das Referendariat bietet diese Möglichkeit und ich glaube, die meisten wissen dann schon, ob sie sich überhaupt vorstellen können oder nicht. Und ja, für die, die es sehr, sehr spannend und gut finden, ist es, glaube ich, dann aber auch ein ganz toller und erfüllender Job. Schauen wir mal weiter, denn du hast danach natürlich jetzt endlich die angestrebte Position der Richterin tatsächlich auch eingenommen am Landgericht München I. Wie war das? Also erstmal da so anzukommen endlich und was hast du dann da gemacht? Und dann aber auch direkt, das musst du natürlich jetzt erklären, weil wir sprechen heute miteinander und du bist gar nicht mehr Richterin. Wie kommt es dann dazu, dass du von diesem Plan doch nochmal abweist?
Es kam dann ziemlich viel zusammen. Es kam zusammen, dass ich zum einen Richterin geworden bin, gleichzeitig aber auch in der Politik deutlich mehr gemacht habe. Das ist jetzt, was ich derzeit bin als Kommunalreferentin, letztlich auch ein politisches Amt, eine Schnittstelle zwischen dem Münchner Stadtrat und der Münchner Stadtverwaltung. Und 2014 bin ich in den ehrenamtlichen Stadtrat von München gewählt worden. Ich konnte aufgrund dessen, dass ich nicht mehr in der Großkanzlei war, sondern Staatsanwältin, wieder deutlich mehr Zeit auch der Politik widmen, als ich es konnte während so einer klassischen 70-80-Stunden-Woche, die man halt in einer Großkanzlei einfach hat und wo vieles hintanstehen musste. Und während der Zeit als Staatsanwältin konnte ich einfach meinem politischen Hobby, meinem politischen Interesse wieder deutlich mehr nachgehen. Und dann kam vieles zusammen. Ich durfte damals einen Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag betreuen, den Untersuchungsausschuss Mollert, ein angebliches Justizopfer.
Ja, ich erinnere mich.
Ganz so war es dann auch nicht. Ja, also da hat schon jeder seinen Teil dazu beigetragen, inklusive des Herrn Mollert, dass alles so kam, wie es dann kam. Und habe diesen Untersuchungsausschuss damals mitbetreut und bin danach dann direkt Richterin geworden, aber auch in den Münchner Stadtrat eingezogen. Und deswegen war ich auch gleich nur zu Hälfte Richterin, weil die andere Hälfte war ich freigestellt und Mitglied des Stadtrates. Das heißt, es gab dann gleich mehrere Hüte, die ich sozusagen auf hatte. Und konnte deswegen als Richterin unter anderem auch nicht mehr im Strafrecht unterwegs sein, obwohl das nach wie vor das Rechtsgebiet ist, wofür mein Herz absolut schlägt. Aber nach dem Beschleunigungsgebot, das es halt schlichtweg in Strafsachen auch zu Recht gibt, haben wir mit dem Justizministerium zusammen entschieden, dass das einfach keinen Sinn macht. Dementsprechend habe ich Banken- und Kapitalmarktsachen geblieben, also dem Kapital bin ich sozusagen treu geblieben. Aber das ist natürlich wesentlich trockener.
Ich wollte gerade sagen, also nur
Sicht.
Begrifflich, inhaltlich nur wirklich. Gar nicht.
Ich habe vollste Hochachtung vor allen Kolleginnen und Kollegen, die das machen, weil es eine extrem harte Materie ist, durch die du dich echt durchfräsen musst und mit der du ja auch nicht so viele Berührungspunkte hast, dass du in deinem Privatleben da vielleicht vieles dran festmachen könntest. Ich meine, welcher Richter hat denn so viel Geld, dass er ständig irgendwo investiert und deswegen genau weiß, welche Verträge man da irgendwie unterzeichnet? Das werden wahrscheinlich die wenigsten sein und da muss man sich also wirklich völlig neu eindenken. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Strafrecht hat mir vielleicht noch mehr Spaß gemacht. Ich hatte aber damit natürlich wahnsinnig viel Freiheit Zeiten, weil ich durch die Tätigkeit als Stadträtin aber auch sehr, sehr viel unterwegs war. Ich hatte auch manchmal die Situation, dass ich Klagen gegen die Stadt oder von Seiten der Stadt hatte und mich dann natürlich befangen erklären musste, weil ich kann ja nicht auf der einen Seite im Münchner Stadtrat mein Votum darüber abgeben, wie eine Sache voranschreiten soll und auf der anderen Seite als Richterin darüber entscheiden. Und das ist auch ganz spannend, weil in den Parlamenten, im Landtag und im Bundestag darfst du ja nicht zeitgleich dein Amt als Richterin noch ausüben, als Stadträtin aber schon, weil du eigentlich nur Teil der Exekutive bist, aber eigentlich nicht der Judikative. Wenn man es dann aber so genau nimmt mit Verordnungen und Co., ist es so eigentlich auch wieder nicht ganz. Also es war extrem spannend, aber es war nicht mehr mein Heimmetier. Und so habe ich mich eigentlich so ein bisschen mehr auch für die Politik interessiert als fürs Richteramt. Und dann kam quasi ein Schritt zum nächsten.
Jetzt an der Stelle müsstest du, glaube ich, mal erklären, wie dieses System der Stadträte in München funktioniert. Als außenstehende Person ist das noch nicht 100% klar gewesen, als ich mich das erste Mal jetzt damit befasst habe. Also du bist ja 2014 ehrenamtliche Stadträtin geworden und dann aber auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU-Fraktion. Und wie funktioniert das jetzt mit den Ehrenamtlichen und den nicht ehrenamtlichen Stadträten?
Ja, das ist in der Tat gar nicht so einfach zu verstehen. München ist ja die größte Kommune Deutschlands. Klar, Hamburg ist größer und Berlin ist größer, sind aber ja beides Bundesländer. Das heißt, wir sind hier mit jetzt momentan fast 1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Kommune. Wir haben einen Stadtrat, der besteht aus 80 Mitgliedern, die alle vom Volk gewählt werden, alle 6 Jahre, also 2014, 2020 oder jetzt das nächste Mal 2026. Ich bin auf der Liste der CSU damals angetreten, auch gewählt worden und bin dann Sprecherin in verschiedensten Ausschüssen gewesen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie im Bundestag oder auch im Landtag. Man spezialisiert sich auf verschiedene Fachgebiete. Bei mir war es zum Beispiel der Kommunalausschuss, sage ich vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu, was sich dahinter verbirgt, weil das ist natürlich total nichtssagend. Ich habe aber auch so ein Faible für Sport und durfte die Sprecherin im Sportausschuss auch sein, war im Kulturausschuss, im Verwaltungs- und Personalausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss. Also irgendwie hat man den Eindruck gehabt, wenn man hat als junge Frau da durchaus auch die ein oder andere Last mit auf die Schulter gelegt bekommen. Habe das aber sehr, sehr gerne gemacht und bin dann von Seiten meiner Fraktion auch zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden geworden und war auch die Oberbürgermeisterkandidatin Wahlkampf 2020 der CSU-Fraktion und bin aber dann von Seiten des Münchner Stadtrates 2018 zur berufsmäßigen Stadträtin gewählt worden. Berufsmäßige Stadträte werden nicht mehr vom Volk gewählt, sondern aus der Mitte des Stadtrates und sind im Prinzip Stadtminister. Man kann das wahrscheinlich vergleichen mit Ministern auf Landesebene mit verschiedenen Ressortverantwortungen. Als Kommunalreferentin, die ich geworden bin, habe ich die Ressortverantwortung unter anderem für die städtischen Immobilien, die Liegenschaften, die Grundstücksvorratspolitik. Da geht es aber auch um Ankäufe von Immobilien, natürlich auch um Verkäufe. Aber es ist ein ganz bunter Blumenstrauß. Dazu gehört die Landwirtschaft. Wir betreiben tatsächlich als Landeshauptstadt München eigene Landwirtschaft. Und wenn ihr mal auf der Wiesen seid, in der Ochsenbraterei, drehen sich auch unsere Ochsen, die wir bei den Stadtgütern produzieren, am Spieß. Also dann gerne daran auch denken, dass das wirklich auch Tiere sind, wo wir natürlich sehr, sehr viel Augenmerk auch auf das Tierwohl legen. Wir haben auch eine Forstwirtschaft. Wir sind tatsächlich sehr, sehr stark unterwegs in Sachen Waldbau. Ich habe auch ein Programm aufgelegt, 500.000 Bäume für München in 5 Jahren, also im Schnitt 100.000 Bäume pro Jahr. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, weil man dafür natürlich auch die entsprechenden Flächen braucht. Das Programm läuft jetzt 2,3 Jahre und wir sind genau im Schnitt. Da bin ich auch wirklich ein bisschen stolz drauf, zusammen mit meinen Försterinnen und Förstern, dass das auch so gut läuft. Wir haben die Märkte bei mir im Portfolio. Den Viktualienmarkt kennen bestimmt viele in München, aber auch alle Wochen- und Bauernmärkte. Die Abfallwirtschaft, ganz wichtiges Zukunftsthema aus meiner Sicht auch, gerade wenn man an Circular Economy und Zero Waste denkt, aber auch solche abstrakten Dinge wie Geodatenservice. Wir machen hier den digitalen Zwilling der Landeshauptstadt München zum Beispiel und bilden die Stadt virtuell ab. Also das ist so ein ganzes Portfolio an Dingen, die jeden Tag sehr, sehr spannend und sehr, sehr abwechslungsreich sind, aber jeden Tag dementsprechend natürlich auch fordernd, weil es nicht das Kernmetier tatsächlich einer Juristin ist, jetzt genau zu wissen, was du tun musst, um die städtische Landwirtschaft auf Ökolandbau umzustellen.
Das ist die große Herausforderung, sich dann in diese unterschiedlichsten Bereiche immer hereinarbeiten zu müssen. Wie verändert sich denn der berufliche Alltag dadurch? Also zunächst einmal durch das ehrenamtliche Mandat und dann durch das berufsmäßige Mandat?
Im Ehrenamt bist du natürlich sehr, sehr stark unterwegs in der Münchner Stadtgesellschaft und hörst dir die Anliegen der Münchnerinnen und Münchner an, nimmst die mit, versuchst natürlich auch Strategien zu entwickeln, was du ja jetzt in der Justiz zum Beispiel überhaupt nicht tun würdest. Also in der Justiz kriegst du einen Fall auf den Tisch oder eine Akte auf den Tisch und die führst du zu einem Ende, indem du dein Ermittlungsverfahren abschließt, indem du ein Urteil sprichst oder auf einen Vergleich hinwirkst. Und dann ist es aber ja letztlich auch vorbei. Du hast so einen neutralen Blick von außen auf die Dinge. Und das ist auch richtig und wichtig so. Als Stadträtin, gerade als ehrenamtliche Stadträtin, steckst du da ganz tief im Geschehen drin. Und zwar von vorne bis hinten. Also von der Entstehung einer Forderung, eines Wunschs aus der Bevölkerung über dann natürlich die Strategien, wie kommst du da hin bis zur Umsetzung und dann vielleicht am Ende auch zu einer Klage, die man dann gegen jemanden führen muss. Oder gegebenenfalls auch bis zu Einwirkungen auf Landesebene, Bundesebene, europäischer Ebene, um vielleicht auch eine Gesetzgebung nochmal in Gang bringen zu können. Also das ist in der Tat was völlig anderes. Was einem aber extrem zugute kommt, ist schnell aus Akten Essentielles rausholen zu können, weil man natürlich auch als Stadträtin Beschlussvorlagen bekommt. Und wenn man in so vielen Ausschüssen ist, bekommt man ganz schön viele Beschlussvorlagen, die man dann alle durchfräsen muss. Und da weiß man sehr, sehr schnell, was wo zwischen welchen Zeilen steht und wie vielleicht was verpackt ist. Und man kann ja Dinge so schreiben, dass sie da genau richtig stehen, aber natürlich einen gewissen Eindruck vermitteln. Und ich glaube, als Jurist, als Juristin hat man da sehr schnell ein gutes Gefühl dafür. Und das hat mir auch wirklich sehr, sehr stark geholfen. Als berufsmäßige Stadträtin ist es jetzt so, dass ich diese Beschlussvorlagen selber schreibe. Mhm. Das heißt, ich kriege sie nicht wie als ehrenamtliche Stadträtin auf den Tisch und heb dann die Hand und sag ja oder nein, sondern zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Kommunalreferat formuliere ich diese Beschlussvorlagen und bringe Anträge in den Stadtrat ein. Das heißt, ich habe ein Antragsrecht im Stadtrat und ein Rederecht. Aber ich habe kein Stimmrecht mehr als berufsmäßige Stadträtin. Von dem her hat sich die Arbeit auch wieder deutlich verändert. Insbesondere, weil mir am Ende, und das ist vielleicht der größte Unterschied zur Richterin, die Entscheidung aus der Hand genommen ist. Also am Ende kann man natürlich hoffen, dass man gute Überzeugungsarbeit geleistet hat und den Sachverhalt gut aufbereitet hat und dass der Stadtrat so mitspielt. Aber in der Hand hast du es nicht mehr. Und als Richterin bist du diejenige, die das Urteil spricht.
Das ist natürlich ein interessanter Vergleich, wie sich das jetzt verändert hat, zumal du ja eigentlich immer darauf hingezielt hast, Richterin zu werden. Was findest du denn nun an deiner Tätigkeit heute so spannend, dass du dafür diesen ursprünglichen Traum ja zumindest für jetzt erstmal nach hinten gestellt hast?
Was mich ja immer sehr, sehr stark angetrieben hat, ist wirklich tatsächlich was besser zu machen, einen Nutzen auch für die Gesellschaft zu haben, im Namen des Volkes mein Urteil zu sprechen oder jetzt auch im Namen der Münchnerinnen und Münchner Dinge umzusetzen. Und ich bin in München geboren, ich bin Münchner Kindl, ja, ich war ein paar Mal weg und das war auch echt gut so. Aber ich mag es einfach, viele Dinge hier auch besser zu machen. Klar geht es München an vielen Stellen gut und immer, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ich war gestern erst in Duisburg, dann weiß ich erst wieder das wertzuschätzen, wie wir hier handeln können und agieren können und welche Dinge wir umsetzen können. Aber es krankt trotzdem an vielen Stellen. Und wenn du dann einfach siehst, an welchen konkreten Stellen, also wirklich greifbar, fühlbar, hingehbar, ja, du Dinge verändert hast, dann macht mir das unglaublich viel Spaß und es gibt einem auch unglaublich viel. Also gerade wenn man junge Mütter zum Beispiel trifft und die klagen darüber, dass sie keinen Kinderbetreuungsplatz finden. Und man selber, weil man natürlich in der Stadtverwaltung aktiv ist, kann dann den Hörer in die Hand nehmen und kann den Kollegen anrufen und kann sagen, was ist denn da los? Woran krankt es denn gerade? Was braucht ihr noch? Was sind die Schmerzen? Und du löst das Problem für diese jungen Frauen und dann rufst du die wieder an und sagst, passt mal auf, scheint, dass es jetzt in Gang kommt und dass ihr einen Kinderbetreuungsplatz habt. Und du merkst doch dieses Telefonat, wirklich diesen Stein der Erleichterung, den hörst du richtig fallen. Und das ist, ich vergleiche es immer damit zu Weihnachten, wenn man genau weiß für den Partner, was man dem schenken will. Es gibt ja so Situationen, wo du denkst, oh Gott, hoffentlich kommt kein Weihnachten. Ich habe keine Idee und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich schenken soll. Und man schenkt irgendein Verlegenheitsgeschenk.
Auch ein sehr realistischer Wunsch, hoffentlich kommt kein Weihnachten.
Und dann hat man vielleicht aber ja irgendwann mal genau das Richtige und man freut sich so richtig drauf, das zu schenken. Und dieses Gefühl ist es, dass da wirklich fast jeden Tag irgendwie eintritt. Und fast jeden Tag hat man was, wo man sagt, hey, cool, jetzt hat man was realisiert, jetzt hat man was, was vielleicht für den anderen total klein ist, aber für denjenigen, den es betrifft, eine Riesensache ist, hat man auf den Weg gebracht und gelöst. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, das mir wahnsinnig viel gibt. Und jetzt muss ich aber auch sagen, weil du ja richtig gesagt hast, ich habe es derzeit aufgegeben, ich habe ein Rückkehrrecht in mein Richteramt und auch das macht es mir natürlich einfacher. Mhm. Es macht mich aber auch freier, also auch in meiner Entscheidung, weil ich weiß, ich bin weder auf die Politik angewiesen, noch auf den Job, den ich derzeit habe. Und ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig, dass du als Politikerin, als Politiker nicht irgendeine Lobbyarbeit zwingend umsetzen musst, sondern dass du einfach weißt, wo du stehst und dass du in deinen alten Job auch wieder zurück kannst.
Ja, absolut. Und ich muss sagen, es klingt ja auch wirklich nach einem hohen Purpose-Anteil, den du da so beschreibst, den man dann hat. Also wenn man das Gefühl hat, den Leuten wirklich ein perfekt passendes Geschenk machen zu können, kann ich auf jeden Fall sehr verstehen, dass du zumindest erstmal den anderen Job auch nach hinten gestellt hast. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten innerhalb des Kommunalreferats? Was gibt es noch für Karrieremöglichkeiten oder andere Optionen, wo man sich da vielleicht wiederfinden kann? Auch für die Leute, die jetzt gerade zuhören und denken, jetzt mit dem Kommunalreferat, das klingt irgendwie alles richtig gut.
Ja, bei der Landeshauptstadt München haben wir ja ganz, ganz viele unterschiedliche Ressourcen. Unter anderem natürlich das Kommunalreferat, wo insbesondere aufgrund der Immobiliengeschäfte natürlich wirklich viel im klassischen juristischen Bereich auch läuft. Da geht es um Vorkaufsrechte, kann man also öffentlich-rechtlich letztlich zum Ziel finden, dass man als Stadt sein Immobilienvermögen ein bisschen mehr vermehren möchte, aber bis hin letztlich zum ganz, ganz scharfen Schwert der Enteignung, das wir zum Glück sehr selten nur nutzen müssen, weil wir immer versuchen, uns auch freihändig zu einigen. Aber da gibt es wirklich das komplette Tableau. Die Verwaltungsakte im öffentlich-rechtlichen Gebiet, die erlassen werden können, genauso aber auch wie Verhandlungen, die geführt werden müssen. Da geht es um Mieterinnen und Mieter, die bei uns sind und vielleicht nicht mehr dort bleiben können, weil sie möglicherweise ihre Miete nicht gezahlt haben oder aber auch, weil wir als Landeshauptstadt München mit dem Gebäude was anderes vorhaben. Also das sind so die ganz klassischen Fälle eigentlich, wo man sich jetzt als Jurist auch sofort angesprochen fühlt. Immobilienrecht, Mietrecht, öffentliches Recht, so ganz klassisch. Aber zum Beispiel bei mir in meinem Stab gibt es auch einen Juristen und das war mir auch ganz wichtig. Das gab es vorher im Stab nicht, bevor ich kam, weil ich einfach finde, dass Juristinnen und Juristen einen sehr klaren, strukturierten, gut organisierten Blick auf die Dinge häufig haben, der auch nicht am Tellerrand endet. Und der Kollege, der hier bei mir im Stab ist, der macht sehr, sehr viel, was nicht klassisch juristisch ist. Klar, der kriegt so totale Kopfnussaufgaben, für die meine Rechtsabteilung nicht zuständig wäre. Der darf dann durchaus mal überlegen, ob der Presseartikel, so wie er geschrieben ist, möglicherweise meine Persönlichkeit verletzt oder auch nicht. Oder auch durchaus strafrechtliche Punkte, die ja immer mal wieder hier auftauchen. Es gibt ja durchaus auch immer mal wieder gegen städtische Kolleginnen und Kollegen entsprechende Vorwürfe, mögen sie berechtigt sein oder nicht berechtigt sein, wo er dann seine Nase mit reinsteckt. Aber insbesondere bei Strategien für das gesamte Referat ist er da auch ganz, ganz wichtig und nicht hinwegzudenken, weil das Gespür, geht was? Ist es rechtlich überhaupt umsetzbar bis zum Ende? Ja, es ist für Strategien unglaublich wichtig. Das heißt, auch so raus aus dem normalen juristischen Boot kann man hier wahnsinnig viel machen, könnte aber zum Beispiel auch, wie meine zweite Werkleiterin der Markthallen München, dann die operative Chefin über alle Wochen- und Bauernmärkte, festen Lebensmittelmärkte und die Großmarkthalle sein, was ja jetzt auch nicht klassisch juristisch ist. Ich bin immer der Meinung, Juristen können wirklich alles und das ist auch so. Ist natürlich auch immer abhängig vom Einzelnen, aber da hat man wahnsinnig viele ganz kunterbunte Möglichkeiten und ich freue mich deswegen auch immer über viele gute Bewerbungen von Juristinnen und Juristen, die zu uns zur Stadt kommen möchten.
Also für diejenigen, die in München sind oder nach München wollen, nach den ganzen Beschreibungen der Stadt, ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Information gewesen. Ich möchte ganz zum Schluss mit dir nochmal quasi den Kreis schließen und zu meiner Anfangsfrage zurückkommen. Ich hatte ja am Anfang gefragt, was war der beste Karrieretipp, den du je bekommen hast? Nun auch nochmal auf deine bisherige Karriere zurückschauend, gibt es einen Tipp, den du dir vielleicht zum Beginn deiner beruflichen Karriere trotzdem auch noch gewünscht hättest?
Das ist rückblickend so immer ganz schwierig, weil ich finde, man ist rückblickend ja auch immer schlauer, als man es in der konkreten Situation war. Ja? Stichwort Ex-ante-Betrachtung letztlich. Und es ist immer ganz schwierig, sich da in die Lage dann wieder wirklich einzufinden, weil man von hinten natürlich deutlich mehr weiß, als man es vorher wusste. Ich glaube, dass was wirklich wichtig ist, dass man sich zu 100% auf sich selber verlässt. Und gerade in der Politik, und ich bin ja jetzt auch als Stadtministerin nach wie vor in so einem halbpolitischen Amt, muss man sagen, wird man von vielen Seiten getrieben. Von der Öffentlichkeit, über die Presseberichterstattung, über die sozialen Medien, über die Parteikolleginnen und Kollegen, über die Bevölkerung, natürlich auch über die anderen Fraktionen, die vielleicht auch mehrheitsgebend sind, über andere Teile der Stadtverwaltung. Und dieses Getriebensein, das ist was, was man zu Beginn von dieser Tätigkeit, glaube ich, nicht in vollem Umfang begreift. Und da weiterhin auf sich zu hören, seine eigene Entscheidung zu treffen und seinen eigenen Weg zu gehen, ist manchmal extrem hart. Ich habe aber auch gelernt, dass es das einzig Richtige ist. Ich habe mich aber nicht von vornherein immer daran gehalten, weil es vielleicht auch mir keiner gesagt hat, weil ja jeder versucht hat, seine Meinung wieder bei mir zu implementieren und unterzubringen. Ich glaube, das Wichtige ist, am Ende das zu tun, was für einen selber das Richtige ist und sich richtig anfühlt, weil man selber muss es am Ende auch verantworten. Und wenn es dann falsch war und man hat selber verbockt, ja, dann ist es halt so. Ja? Aber wenn es falsch war und man hat was gemacht, wo man eigentlich selber nicht zu 100% dahinter steht, also ich ärgere mich da dann wahnsinnig drüber. Ja? Weil man sich dann denkt, hättest du es einfach so gemacht, wie du es hättest machen wollen. Mhm. Und dann hättest du wenigstens selber deinen Kopf für was hingehalten, was deine eigene Entscheidung war. Und diesen Tipp habe ich zu Anfang nicht bekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, den eigenen Weg zu gehen und sein eigenes Ding zu machen. Sich natürlich anzuhören, was andere zu sagen haben und das auch einzustellen in die Abwägung, die man trifft. Aber dann am Ende seinen Weg zu gehen und nicht den eines anderen.
So, und den hast du vielleicht am Anfang nicht gehabt, den Tipp, aber den können wir ja an andere Leute jetzt direkt weitergeben an der Stelle. Und damit bedanke ich mich bei dir für dieses sehr, sehr angenehme Gespräch. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich muss zugeben, dass du mir ein bisschen Lust auf München gemacht hast, bei deinen ganzen Schwärmereien auch von der Stadt. Ich habe gestern Abend erst mit meinem Freund darüber gesprochen, ob wir auf unserem Urlaubs-Roadtrip einen Stopp dort machen. Ach, ich war aber schon häufig in München. Aber ich glaube, jetzt, spätestens jetzt, ist es dann damit gesetzt, dass wir das machen werden.
Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn du Lust hast, Alicia, dann rufst du jederzeit an und wir schauen, ob wir uns irgendwie treffen können und was machen können oder ich dir den einen oder anderen Tipp über die coolste Bar gerade mit auf den Weg geben kann. Freue ich mich riesig. Und du bist so jung. Deine Wege werden dich hoffentlich noch häufiger nach München führen. Und freue ich mich jedes Mal, wenn du Lust hast, dich zu melden.
Solche Schmeicheleien nehme ich natürlich zum Ende auch noch gerne an und freue mich dann darauf, wenn wir uns dort mal wiedersehen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und schön, dass du hier warst.
Das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Herzlichen Dank.
Das war Christina Frank. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.